Keine.
Okay, dann machen wir weiter.
Ja?
Ruhe. Die Herrschaft der Seele und den Leib beherrschen zu einem gewissen Grad möglich. Aber der Boden ist auch nicht in den Trend, was es wirklich gebraucht hat, in den Gebäuden
geht. Ja, okay. Ich habe viel zu tun. Ich brauche 8 Stunden. Ich arbeite bis 2 Uhr. Das tut niemandem weh. Und das wird auch am nächsten Morgen niemandem Schaden zufügen. Aber wenn ich viel Arbeit habe, dann reicht eine Nacht mit 3-4 zusätzlichen Stunden nicht aus. Ich sage meinem Körper, der am Abend müde ist, du hör mal, heute Abend gehst du noch nicht schlafen. Ich habe noch viel zu tun, ich mache noch mal bis 2 Uhr. Vielleicht geht's gut, vielleicht kann ich eine dritte Nacht noch anhängen, aber irgendwann wird der Bogen überspannt und dann knapp. Das heißt, es ist möglich, unserem Leib eine Zeit lang etwas zuzumuten, aber dieser Bogen darf nicht überspannt sein und überspannt werden. Wir wollen nicht unter dem Diktat unseres Leibes stehen, aber wir wollen auch nicht diesen Leib ruinieren. Ja?
Hat es sich eigentlich in der Anwendung in den letzten Beispielen, weil gewisse Sünde, wenn man zum Beispiel haben, als Selbstbefriedigung, dann wird ja zum Beispiel die Herrschaft der Seele eben über den Leib dazu. Und das ist eben bei jungen Männern oftmals das Problem. Und da gibt es dann eben Leute, habe ich schon gesehen, die dann ja über alles Mögliche unternehmen, und das ist eben nicht so der Fall. Inwieweit kann ich praktisch dann gehen, dass ich praktisch darüber habe,
ja.
Das ist halt, sagen wir mal, zum Beispiel
nicht gebrochen. Ja. Nun, das bezieht sich auf viele andere Gebiete genauso. Eines steht fest, wir sind heute dem Leibeskult, dem Körperkult verfallen. Und es gibt eigentlich heute nur noch wenige Menschen, die bereit sind, das, was Paulus sagt, ich bezähme meinen Leib, ich halte ihn in Zucht. Ich will nicht anderen predigen und selber verwerflich werden, sagt er an der Stelle. Wir sind Menschen, soll ich es jetzt mit einem Beispiel machen, das hier laufend geschieht und ich sitze nicht als Polizist am Tisch und beachte und beobachte jetzt den anderen. Ich habe genug zu tun mit mir selber, aber ich stelle das sehr schön fest. Es schmeckt am Tisch. Wer von uns legt sich nicht ein zweites Mal auf? Obwohl er es nicht bräuchte, aber lassen wir das mal zur Seite. Wenn es nicht schmeckt, dann ist ganz sicher, ich nehme mir kein zweites Mal. Ach, interessant. Keiner von uns braucht jetzt einen Taschenrechner dabei zu haben und nachzurechnen, wie viele Kalorien muss ich heute zu mir nehmen, wie viel habe ich verbraucht und wie viel habe ich noch vor, in den nächsten 2-3 Stunden zu verbrauchen. Wie viel sind da drin? Ach so, dann brauche ich noch einen Löffel dazu. Das ist doch töricht. Wir stehen im Leben, wir dürfen leben und Leben lebt. Aber nur an diesem kleinen Beispiel können wir sehen, wie schnell wir im Grunde genommen Sklaven unseres Gaumens jetzt geworden sind. Und ich denke, jeder von uns weiß, etwas zu sagen über die Schönheit der menschlichen Freiheit, wenn ich über diese Dinge Sieg habe. Es gibt also etwas, was mir nicht so schmeckt, aber ich weiß, es ist gesund. Ich esse zweimal. Schöpfe mir noch einmal heraus, ganz einfach aus dem inneren Wissen heraus, es ist gut für meinen Leib, ob jetzt mein Gaumen das bejaht oder nicht, das ist egal. Und so gibt es viele, viele Situationen im Laufe des Alltages, wo wir beweisen können, dass wir Menschen sind, deren Leib Instrument ist, Werkzeug ist, Tempel ist des Heiligen Geistes, Tempel Gottes. Und da haben wir eine große Verantwortung. Jeder von uns wird hier die Grenze anders sehen. Wir stecken nicht für den anderen die Grenzen, sondern immer nur für uns selber. Und ich denke, dass wir, was immer die Gebiete sind, die wir ansprechen wollen, Wege zu beschreiten haben, in die auch eine gewisse Einschränkung und Beschränkung unseres Leibes eingeschlossen ist, wenn sie zur Verherrlichung des Herrn dienen. Aber das hat Vorrang. Ist ein bisschen schwer, wenn man nur eine Stunde über diese Thematik hat. Das ist eine riesengroße Thematik, die heute, vor allem im New Age, wirklich Blüten treibt. Gut, sonst noch was? Gott, wer bin ich? Mein Verderben. Wir haben gestern schon die Einleitung dazu gemacht und möchten dort jetzt Fortsetzung haben. Wir haben über die Möglichkeit zu sündigen im Paradies gesprochen. Einheit von Geist, Seele, Leib, Harmonie, Heil, ganz sein. Da hinein ist die Sünde gekommen. Wir werden heute sehen, wie sie hineingekommen ist. Wie ist Disharmonie in das Leben von Adam und Eva hineingekommen? Ich kann es aber jetzt auch aktualisieren und sagen, durch unsere Wiedergeburt, durch das zum Glauben gekommen sein, durch das Annehmen des Heils, sind wir ja wieder auf einem Weg, in einem Prozess, heil zu werden. Und jeder von uns weiß etwas von der Kraftquelle, wenn jene Harmonie, soweit sie in unserem noch sündigen Zustand eben schon wieder möglich ist, soweit sie durch unsere Heiligung, durch unser Wachstum möglich ist, wie diese Harmonie Zeugnis ist, einmal für die Größe Gottes, aber auch Attraktion für unsere Umwelt. Dieses Zeugnis spricht, das ist, was die anderen Menschen suchen, wonach sie fragen. Sie fragen nicht nach unserer Lehre, nach unserer Theorie, sie fragen nach unserem Leben. Mein Leben lebt ihnen etwas vor und irgendwann kommt die Frage, sag mal, was ist das Geheimnis deines Lebens? Aber auf der anderen Seite wissen wir alle, wie schnell wir diese Harmonie in uns wieder zerstört, wieder gestört. Genauso wie damals im Paradies bei Adam und Eva. Und so ist ein Studium jener Versuchung im Grunde genommen ein Studium unserer ständigen und täglichen Versuchung. Nur, dass wir dann nicht von dem Fall sprechen, sondern wir sprechen dann vom Fallen. Der Fall, das ist 1. Mose 3. Aber gehen wir zurück ins Paradies. Die Möglichkeit zu sündigen war nur an einer einzigen Stelle gegeben, nämlich da, wo Gott das Gebot gab, du sollst und du sollst nicht. Jetzt leben wir im Zeitalter der permissiven Erziehung. Alles ist erlaubt. Schränk dein Kind nicht ein. Wenn du es einschränkst, machst du es unglücklich. Im Grunde genommen ist jede Mutti selber schuld, wenn ihr Kind ungehorsam ist. Hätte sie kein Gebot an das Kind gegeben, hätte das Kind nicht ungehorsam sein können. Das ist die Philosophie der sogenannten permissiven Erziehung, der laissez-faire-Erziehung. Die Psychiater sagen uns Predigern dann, ihr seid diejenigen, die uns die Kunden ins Sprechzimmer jagen. Weil ihr die Gesetze, die Gebote Gottes verkündigt, lastet ihr dem Menschen einen Schuldkomplex an. Römer 4,15 sagt, wo kein Gesetz ist, gibt es keine Übertretung. Können wir sehen, wie der Ansatz dieser Aussage zwar richtig ist, wo kein Gesetz ist, da ist keine Übertretung, da setzt die permissive Erziehung ein und sagt also, gib keine Einschränkung, gib keine Gebote an deine Kinder. Wenn du das tust, dann erziehst du sie repressiv. Ne? Daumen drauf, du unterdrückst sie, du machst sie unfrei. Gott, der vollkommene Gott, kann nicht eine falsche Erziehung bei Adam und Eva anwenden. Und ich, der ich bei Gott lerne, werde mit meinen Kindern nicht der permissiven Erziehungstheorie folgen, sondern der biblischen Lehre. Und Gott hat ein Gebot gegeben. Und Gott hat Gebote gegeben. Ich habe gestern schon darüber gesprochen, bei den Straßenverkehrsschildern. Da, wo Gebote vernünftig gegeben sind, sind sie uns zum Wohl gegeben. Sie sind uns ja nicht zur Unterdrückung gegeben. Dieses Gebot im Paradies ist ja dem Adam und der Eva zum Wohl gegeben gewesen. Wenn sie es halten, dann werden sie leben. Und so hat die Ideologie es geschafft, uns nur die Negativseite der Gebote aufzuzeigen. Aber nicht die Segnung, die darin liegt. Und in unserer Verkündigung, in unserer Erziehung, in unseren Jugendstunden ist das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Leute darauf aufmerksam zu machen, die werden nur gegen Autorität erzogen. Die werden nur zur Emanzipation erzogen. Die werden nur erzogen dahin, dass sie alles, was Autorität ist, ablehnen wollen. Und erkennen nicht, dass wir geschaffen sind, unter Autorität zu leben. Der Mensch ist zur Abhängigkeit von Gott, der die höchste Autorität ist, geschaffen. Und wenn der Mensch nicht unter Autorität Gottes lebt, dann geht es ihm nicht gut, weil er dann andere Autoritäten anerkennt und über sich hat, die wir gleich noch näher betrachten wollen. Also wichtig für uns, um noch einmal mit dem Beispiel von gestern es zu sagen, wollen wir das lernen, und das Straßenschild ist vielleicht eine der besten Beispiele, wollen wir lernen, Gebote, vernünftige Gebote, wir sagen nicht, dass die sündige Welt nicht auch unvernünftige Gebote gibt. Wir sagen nicht, dass sündige Eltern nicht auch Unvernünftiges von ihren Kindern verlangen. Und da hat natürlich der Ansatz der permissiven Erziehung, der emanzipatorischen Erziehung seine Berechtigung. Aber da, wo vernünftige Gebote erlassen sind, haben die Gebote nie etwas Negatives im Auge, sondern immer unser Wohl, immer unsere Segnung. Und den Schildern bin ich dankbar, denn durch sie komme ich wohlbehalten und sicher nach Hause. Also, so viel noch einmal zu dem, was wir gestern schon sagten. Aber nun kommen die Fragen. Warum hat denn Gott diesen Baum ins Paradies gestellt? Er wusste doch schon im Voraus, dass Adam und Eva davon essen werden. Warum? Warum muss denn der Mensch versuchbar sein? Gott hätte ihm doch einen Computer einbauen können, der immer so reagiert, dass wenn sie an diesem Baum angekommen sind, sie weitergelaufen wären. Warum, warum, warum? Warum? Ein Apfel geklaut, Apfel steht nicht in der Bibel, aber so sagt man es dann, einen Apfel geklaut und vom Paradies vertrieben. Warum? Warum? Es gibt wahrscheinlich in den ersten Blättern der Bibel keine Stelle, an der nicht mehr Fragen gestellt werden, als genau an dieser Stelle. Gott hat uns keine Erklärung in der Bibel gegeben, die er einleitet mit den Sätzen: Ich will euch den göttlichen Hintergrund aufzeigen, warum im Paradies das so und so sein musste, warum der Mensch versuchbar sein musste. Wir können nicht eine Geschichte oder eine Stelle der Bibel aufschlagen, die das so ausdrückt. Aber wir haben aus der Zusammenschau der Bibel eine ganze Reihe Antworten. Zwei davon will ich Ihnen geben. Der Mensch ist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Also muss er einen freien Willen haben, sonst ist er nicht Ebenbild Gottes. Der Mensch muss als Ebenbild Gottes einen freien Willen haben. Überlegen wir einmal die Größe Gottes, der ein Geschöpf schafft, dem er die Möglichkeit einbaut, sich gegen ihn zu entscheiden. Aber das ist der Adel des Menschen. Das ist unsere Größe. Ich habe die Möglichkeit heute zu Gott, nein zu sagen. Das hat er mir eingebaut. Die Ebenbildlichkeit mit Gott schließt ein, dass ich die gleiche Freiheit haben muss wie er, nämlich zu tun und zu lassen, was ich will. Das ist die Würde des Menschen. Das ist unsere Größe. Und ihr erinnert euch vielleicht alle, je nachdem, wenn ihr ein gutes Verhältnis zu Vater, Mutter gehabt habt, zu den Eltern, ihr erinnert euch jetzt als Kind an das Verhältnis. Ich kenne beides. Ich kenne das Verhältnis des Kindes zu Eltern und ich kenne das Verhältnis der Eltern zum Kind. Es gehört zur Größe der Erziehung von Eltern, dass sie in ihren Kindern diesen freien Willen erziehen. Dass das Kind sehr früh zur selbstständigen Persönlichkeit heranreift. Darf ich so sagen, sehr früh sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen kann. Und die Eltern begleiten nur, wenn es nötig ist. Da kommt der Sechsjährige und sagt: Papa, ich würde gerne Mais kaufen. Ja, ich sage zu ihm, dass er Taschengeld. Er sagt: Ja, aber wenn ich es dafür ausgebe, dann habe ich es nicht mehr. Ja, ich sage: Das ist deine Entscheidung. Ach so. Der kleine Stecke hat die Freiheit zu tun und zu lassen, was er will. Nur in dem Nachsatz hat er schon zugegeben, aber ich bin dann auch dafür verantwortlich. Seht einmal, dieses Verantwortlichsein, das ist unsere Würde. Ihr, die ihr in einem Arbeitsprozess eingespannt seid, ihr werdet alle sagen: Die Würde meines Arbeitsplatzes ist in der Verantwortung gemessen. Habe ich einen Arbeitsplatz, an dem ich Eigenverantwortung habe, dann ist es ein erfüllender Arbeitsplatz. Habe ich einen Arbeitsplatz, an dem ich nur Roboter bin, ist es ein sehr unbefriedigender Arbeitsplatz. Seht, da kommt unser Menschsein, unsere Würde zum Tragen. Was ist die Größe des Menschen? Dass er einen freien Willen hat und dass dieser freie Wille so frei ist, dass er sich sogar gegen den Schöpfer entscheiden kann. Was muss das für Gott bedeutet haben, ein solches Wesen zu schaffen mit dem ganzen Wissen seiner Geschichte? Und doch hat er es getan. Was muss es für den Herrn Jesus bedeutet haben, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt? Hat der Herr gewusst, wie oft wir ihm ungehorsam sind, als er uns erwählt hat? Ja, und er hat es trotzdem getan. Seht, und irgendwo fängt da unser Verantwortungsbewusstsein. Irgendwo fangen wir da an zu begreifen, Herr, du hast mir einen freien Willen gegeben, dass ich dir freiwillig mein Leben heute zur Verfügung stelle. Ich muss es nicht. Da gibt es manchmal Schüler, denen gefällt die Bibelschule nicht mehr. Dann sage ich ihnen klipp und klar, ich sage, Leute, ich begreife euch nicht. Oben auf dem Dachboden sind doch eure Koffer, holt die, packt sie und verschwindet. Warum bist du hier? Niemand hält dich. Ich werde nicht mit dem kleinsten Finger versuchen, dich zu halten. Geh doch, du armer Sklave, gehalten von der Bibelschule. Doch nicht wahr? Dann fängt das an, um 5:30 muss ich aufstehen. Was bist du für ein armer Sklave? Wann musst du um 5:30 aufstehen? Du hast doch freiwillig den Weg gewählt, Herr. Ich will dir folgen. Und der Weg, der führt in die Bibelschule. Du bist doch freiwillig hierher gekommen. Du hast doch schon dich angemeldet, hast den Tagesplan gelesen, 5:30 aufstehen. Wenn du zur Bibelschule kommen willst, dann willst du um 5:30 aufstehen. Das ist doch selbstverständlich. Und seht einmal, prüft einmal euren Tag als Gotteskinder. Will ich arbeiten oder muss ich arbeiten? Der Schlafwagen. Die Lokomotive. Ach so. Der Schlafwagen mir passiv eine Strecke geschleift, gezogen. Er erreicht das gleiche Ziel wie die Lok, das stimmt. Aber er wird abgeschleppt. Er verhält sich passiv. Der hat keine Verbindung nach oben. Die Lok, die hat den Bügel angeschlossen an der Kraftquelle. Und so können wir uns den ganzen Tag fragen. Ich steh oft mit der Hand in der Klinke, an der Klinke vor der Türe. Will ich jetzt oder muss ich? Und wenn der Gedanke vorherrscht, ich muss, dann bleibe ich noch einen Moment stehen. Dann sage ich, Herr, vergib mir. Ich habe eine falsche Einstellung. Ich habe wieder vergessen, dass du mir einen freien Willen gegeben hast. Ich muss nicht. Das ist nicht wahr. Keiner von uns muss. Wenn du musst, dann hast du die Würde deines Menschseins, die Gott dir geschenkt hat, verloren. Du darfst, du kannst, du willst. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu Fanatikern werden, die dann, anstatt ich muss, einfach sagen, ich will. Das kennen wir auch. Ich schalte eben um, ich programmiere meinen Computer um und jedes Mal, 5:30, ja, ich will aufstehen. Ich meine zwar, ich muss aufstehen. Dem Herrn kann ich ja nichts vormachen. Aber denkt einmal darüber nach. Keiner von euch ist gezwungen worden, in die Nachfolge des Herrn zu treten. Keiner. Du bist ganz freiwillig. Bleibe bitte ganz freiwillig. Bleibe ganz freiwillig in der Nachfolge des Herrn. Und dann kommen jene Sätze, die der Paulus sagt. Dass ich das Evangelium predige, kann ich mich nicht rühmen. Tue ich es freiwillig, tue ich es gern, dann bekomme ich Lohn. Tue ich es nicht gern, dann muss ich es trotzdem tun. Ach so, jetzt haben wir. Haben wir schon gemerkt, dass tief in uns, durch unser Verhältnis mit dem Herrn, uns eigentlich Wege tatsächlich versperrt sind. Das sagt der Jeremia in Jeremia 20, weil es ihm so dreckig ging im Dienst für den Herrn. Dann sagt er, ich habe mir überlegt, ich höre auf zu predigen. Ich will nicht mehr. Und wie geht es weiter? Aber es war in meinem Herzen wie ein Feuer. Und ich musste. Darf ich sagen, dieses Muss ist für mich nicht Zwang, sondern dieses Muss ist für mich dankbare Haltung vor Gott, dass eine immer wiederkehrende Entscheidung, ich will dir nachfolgen, zu einer zwangsweisen Situation und ich kann nicht mehr anders. Ihr versteht, wenn ich sage, ich kann nicht mehr anders, dann kann das der Negativ-Touch haben, ich bin gebunden, ich muss, oder aber jener positive Aspekt, tut mir leid, ich kann nicht anders leben, das ist meine Entscheidung gewesen, ich habe diese Grundhaltung eingenommen und in dieser Grundhaltung eingeschlossen ist mein Leben. Und das geschieht, wenn wir zum Beispiel auf die Bibelschule gehen. Ich treffe eine freiwillige Entscheidung, ich komme zur Schule. So, jetzt ist in dieser freiwilligen Entscheidung vieles eingeschlossen, bei dem ich nicht jeden Tag neu sagen muss, also ich will jetzt um 6:30 aufstehen, ich will jetzt zum Frühstück, ich will jetzt in den Unterricht, ich müsste ja eigentlich gar nicht, ich will jetzt arbeiten, ich will jetzt Aufgaben machen. Können wir sehen? Das ist nicht die Meinung, sondern ich habe gesagt, Herr, ich will dir nachfolgen, deine Nachfolge führt in die Bibelschule, jawohl, Herr, ich will, und in diesem Ja zur Nachfolge sind viele, viele Alltagssituationen eingeschlossen, die ich dann tun muss, aber dieses Tun muss steht immer unter dem Dach der Freiwilligkeit. Und seht, das ist unsere Würde. Das bezieht sich nicht nur auf die Bibelschule, das bezieht sich aufs Geschäft, das bezieht sich auf unser Leben zu Hause, das bezieht sich auf unsere Stellung als Mann, als Frau, als Kinder, als Eltern, als Untergebene, als Arbeitgeber und so weiter. Das durchzieht unser ganzes Leben. Unter dem Dach, Herr, ich will dich, ich meine dich, und das ist immer freiwillig, kommen Folgen, die dann für uns ganz einfach unser Leben bestimmen. Aber wir können jederzeit aus dieser Bestimmung aussteigen. Wir haben sie freiwillig akzeptiert, Beate, du hast wie? Nein, das ist Jeremia, Jeremia 20, und das von Paulus, das ist 1. Korinther.
Das eine, das Zwanghafte muss ein äußerer Zwang und das andere ein innerer Zwang, von innen herauskommt.
Wenn man so will, kann man das so sagen, jawohl. Ein zweiter Punkt, ich nehme nur zwei durch, es gibt mehr. Ein zweiter Punkt, warum die Versuchbarkeit da sein muss, Gott suchte Gemeinschaft mit den Menschen. Warum hat er mich geschaffen? Weil er Gemeinschaft mit mir sucht. Gemeinschaft, was ist das? Das ist Gemeinschaft der Liebe. Gott hat mich lieb. Und was möchte Gott? Dass ich ihn wieder liebe. Liebe kann nie erzwungen werden. Liebe ist immer auf freiwilliger Basis. Also muss dem Menschen die Möglichkeit, etwas anderes zu lieben, eingeräumt werden. Es gibt phänomenale Ereignisse im Leben von Menschen, die ich jetzt nicht werte. Ich verachte diese nicht, aber ich bin tätig im Vorstand einer Missionsgesellschaft und das schon viele Jahre. Wir haben auf dem Missionsfeld eine ledige Schwester. Wir senden auf das gleiche Feld einen ledigen jungen Mann aus. Ihr lacht. Warum? Warum lacht ihr?
Weil die Gedanken weitergehen.
Wie?
Weil die Gedanken weitergehen.
Und wohin gehen sie?
In der Partnerschaft.
Die werden sich natürlich finden, mit ziemlicher Sicherheit, kann man schon voraussagen. Wir haben ja keine
andere Wahl.
Also, und letztens hier beweisen wir mit unserem Lachkommentar, aber so geht das doch nicht. Seht, Liebe ist freiwillig. Immer freiwillig. Der Herr zwingt mich nicht, ihn zu lieben. Der Herr gibt für meine Liebe nicht nur einen Kanal. sondern der Herr lässt mir die Freiheit. Ich kann mich lieben, ich kann ihn lieben. Ich kann irgendetwas lieben, ich kann ihn lieben. Und so muss der Mensch die Möglichkeit haben, zu wählen. Ein Parteiensystem kann keinen freien Willen offenbaren, kann keine Liebe offenbaren. Ich muss zwei Möglichkeiten haben, um überhaupt von einem freien Willen zu sprechen. Ich muss zwei Möglichkeiten haben, um überhaupt mich in meiner Liebe zu entscheiden. So könnt ihr sehen, die Würde des Menschen verlangt die Versuchbarkeit, die Versuchungsmöglichkeit. Die Würde des Menschen, das Ebenbild mit Gott, verlangt diese Entscheidungsmöglichkeit im Paradies. So, natürlich kommt das, was wir alle von klein auf kennen, die Versuchung. Wir gehen jetzt nicht auf die Frage ein, wie kommt die Schlange ins Paradies? Oder aber wie kommt der Teufel dort in 1. Mose 3, 1 über die Schlange plötzlich an den Menschen heran? Vielleicht nur ein kleiner Hinweis. In Jesaja 14 finden wir eine Passage über den König von Babel, die geht weit über einen irdischen König hinaus. Nirgendwo sagt die Bibel, dass dort eine Prophetie für den Fall des Teufels gegeben ist. Nirgendwo. Aber seit frühester Kirchengeschichte haben Bibelausleger in diesem Text die Frage gehabt, könnte all das, was niemals auf einen irdischen König begrenzt bleiben kann, sich auf jenen beziehen, nämlich auf den Teufel. Und dort fällt der Satz, ich will meinen Thron über die Sterne Gottes setzen, ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Ach so. Und in Ezekiel 28 haben wir eine zweite Passage, da ist der König von Tyrus beschrieben. Und da finden wir Sätze, die können niemals sich menschlich erfüllen. Da heißt es zum Beispiel, du bist ein Cherub. Kein Mensch kann ein Cherub sein. Und dann heißt es, du bist untadelig geschaffen bis an den Tag, an dem sich deine Missetat in dir fand. Wo ist die Sünde entstanden? Im Teufel. Also Gott hat nicht den Teufel geschaffen. Gott hat eine vollkommene Welt geschaffen. Aber in einem dieser vollkommenen Wesen, Cherub, ist die Sünde entstanden. Und beide Texte, Jesaja 14, Ezekiel 28, sagen dann von dem hinausgestoßen werden aus dem Himmel. Und so sieht der Bibelausleger in diesen Texten prophetisch versteckt einen kleinen Hinweis, darf ich so sagen, wird der Vorhang so ein ganz kleines bisschen gelüftet, so könnte der Fall des Teufels stattgefunden haben.
Ich habe eine Frage, war der Teufel, war das, es war aber kein Mensch oder so?
Ne? Nein, das war ein Engelswesen.
Engelswesen.
Ja. Der Teufel muss eingereiht werden unter die Spezies Engel. Ja. Bitte?
Du hast gesagt, dass wir also einmal über die Engel herrschen
wollen. Jawohl.
Ja, das heißt aber, es wird nicht später über das
Haus. Jawohl. Tatsächlich.
Noch eine Frage. Du hast es dann aber auch dass der Teufel jetzt, also das war ja ursprünglich also ein perfektes Ding, genau. Mhm. Hat der dann auch die Entscheidungsmöglichkeit gehabt? Mhm. Was ist das Engel auch die Entscheidungsmöglichkeit haben, Gott zu wählen oder nicht zu wählen?
Das ist richtig. Er muss die Entscheidungsmöglichkeit gehabt haben und die Engel auch, denn die Offenbarung 12 sagt uns, dass etwa ein Drittel der Engel die Entscheidung getroffen hat. Willst du auch nächstes Jahr wiederkommen? Können wir nächstes Jahr mal auf das Programm schreiben, Angelologie, die Lehre über die Engel. Machen wir eine Woche ein Studium der guten und der bösen Engel und des Teufels. Hochinteressantes Studium in der Bibel.
Okay. Aber ich habe nichts vorgeschrieben für das Programm. Der Martin Gut macht das Programm. Und ich weiß auch nicht, ob ich nächstes Jahr komme. Aber so sieht es aus. Wir haben viel an Möglichkeiten in der Bibel. Oder aber ich lade euch ein, kommt in die Bibelschule. In am 15. März fange ich mit dem Kursus an, die Angelologie. Bis 15. April.
Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Das mit dem Engelrichten, ist damit gemeint, den Teufel richten gleichzeitig, oder sind da alle mit gemeint?
Es steht nicht spezifiziert in der Bibel. Es steht nur der Satz, wisset ihr nicht, dass ihr über die Engel richten werdet. Lassen wir einfach so offen stehen. Okay, die Versuchung. Wenn wir vom Fall des Teufels sprechen, bitte 1. Mose 1, 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Setzt bitte den Fall des Teufels nie vor 1. Mose 1, 31. Es wäre total unbiblisch. Ihr kommt in einen Widerspruch mit den Aussagen der Bibel, Elfriede.
Ich
komme
nur nicht
ganz klar,
woher
das
Böse
kommt. Ja, die Bibel erklärt uns nicht. Wenn die Bibel nichts sagt, können wir auch nichts sagen. Sonst kommt Philosophie. Also noch einmal, der Fall des Teufels vor 1. Mose 3, 1, aber nach 1. Mose 1, 31. Punkt. Denn, wisst ihr, wenn wir problemlos an die Aussage und Wahrheit der Bibel glauben, dann ist vieles so einfach in unserer Darstellung. Okay, das war nur so Vorgeschichte, Einleitung, Versuchung des Falles. Der Teufel ist der Gegenspieler Gottes. Der Teufel meint nicht Adam und Eva im Paradies, wenn er sie angreift. Er meint Gott. Der Teufel hat gesagt, ich will meinen Thron neben dem Thron Gottes stehen. Ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Der Allerhöchste ist das Ziel des Teufels. Seid ihr bewusst, dass in allen Versuchungen, in allen Angriffen, die du erlebst, du nicht das Ziel bist, sondern Gott. Aber Gott kann er nicht angreifen und deshalb kommt er zu uns. Und wenn er uns angreift, dann will er Gott angreifen.
Aber er weiß doch, dass er durch den durch die Erlösungstat Jesus schon besiegt ist. Also müsste sich da doch jetzt sein Ziel ein bisschen ändern.
Ja, aber er nutzt die Tatsache aus, dass ich es nicht immer weiß. Und das nimmt er sehr gerne zur Kenntnis.
Ja, aber das Ziel hat sich doch dann verändert. Er zielt doch jetzt mehr darauf ab, uns von Gott wegzubringen, ja, als dass er den gleichen Thron einnimmt, oder?
Ja, und trotzdem ist er der Gegenspieler Gottes.
Ja,
ja, ja. Er ist der Gegenspieler Gottes. Warum sage ich das? Guck einmal, ich will das mit einem einfachen Beispiel machen. Da werde ich von einer Aussage eines Menschen furchtbar gestochen. Kennt ihr das? Auf wen kriege ich eine Wut? Auf den Gegenüber, auf diesen Menschen. Wer hat mich denn gestochen? Der Teufel hat diesen Menschen als Werkzeug missbraucht. Warum bin ich gegen diesen Menschen? Wie kann der Herr Jesus sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Könnt ihr sehen? Wie kann Stephanus beten, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, das gleiche Gebet?
Kennst du jene Aussagen vieler Märtyrer, die ihren Peinigern ein Zeugnis sagen, während sie gepeinigt werden durch sie? Weil sie nicht die Initiative bei diesen Menschen sehen, sondern weil sie dahinter den Satan sehen und diese Menschen sind arme, missbrauchte Werkzeuge. Denk mal an deinen Chef, wenn du einen hast, der dich auf dem Kicker hat. Denke daran, der Teufel missbraucht meinen Chef. Gott lässt diese Versuchung zu, um mich zu prüfen, ob ich wirklich ihn meine. Sind wir nicht so schnell dabei, den Angriff und die Versuchung Menschen zuzuschreiben? Es geht um den Teufel. Und das Zweite, was wir uns merken wollen, der Teufel weiß ganz genau, wo das Siegfriedblatt liegt. Er weiß ganz genau, wo unsere verwundbare Stelle ist. Der Teufel greift uns doch nie da an, wo wir gepanzert sind. Der Teufel greift uns immer da an, wo unsere schwächste Stelle ist. Und der Teufel wusste ganz genau die schwache Stelle bei Adam und Eva, die einzige Stelle, die da war, jener Baum. Und so kommt er und verführt ihn. Und der Teufel kann heute noch die gleiche Taktik wie vor 6000 Jahren anwenden, weil der Mensch in den 6000 Jahren gar nichts gelernt hat. Der Teufel braucht seine Taktik gar nie ändern. Der kriegt mich immer auf den gleichen Weise, auf die gleiche Weise wie Adam und Eva im Paradies. Und darum ist diese Versuchungsgeschichte im Paradies eine so aktuelle für uns heute. Und die wollen wir dann nach der Pause studieren.
Ja. Nur eine Zwischenfrage. Kann es sein, dass in dem Augenblick, wo im Leben eines Menschen ein besonderer geistlicher Schritt kurz bevorsteht, dass dann die Versuchung des Teufels noch um einiges stärker wird?
Ich sehe die Sache so. Je entschiedener wir dem Herrn nachfolgen, desto massiver wird der Angriff des Teufels. Das heißt, wenn Christen zu mir kommen und sagen, es ist furchtbar, in was für einen Sturm ich mich befinde, irgendetwas muss in meinem Leben nicht stimmen, dass es so stürmt, dann sage ich Ihnen immer freudig, das ist der sicherste Beweis, dass alles stimmt. Wenn Friedhofsruhe einkehrt, dann muss ich besorgt werden, denn dann bin ich dem Teufel keinen Schuss Pulver mehr wert. Dann wird es gefährlich. Je entschiedener wir dem Herrn nachfolgen, weil der Teufel ja den Herrn meint, desto entschiedener wird der Teufel gegen uns sein. Denn der Herr hat es ja geschafft, meine Liebe zu bekommen. Und das ärgert den Teufel. Und jetzt wird er ganz massiv stürmen. Das heißt also, Menschen, die in tiefen Versuchungen stecken, darum sagt Jakobus, freut euch, wenn ihr in manche Versuchung fallen. Freut euch, denn das ist ein Zeichen dafür, dass wir dem Teufel was wert sind. Also.